Ja, ich darf ankündigen, Jessica Schröder. Am Anfang muss ich mal gleich einem Gerücht hier extrem widersprechen. Es trifft nicht zu, dass Frau Schröder mit einem Tesla hier alleine angereist ist. Ich habe sie extra nochmal gefragt und sie hat gesagt, sie hat einen bestellt, aber er ist noch nicht da. Okay, wollen wir mal gucken, was so alles geht in dem Bereich. Es macht einem ja Angst, das Zeug. Und andererseits, ich träume natürlich schon davon, so ein Ding mal selber dann zu fahren. Aber ob ich es noch erlebe, wird sich zeigen. Gut. Also, Ohren auf und ich halte auch meinen Mund und ihr bitte auch. Und wir hören zu. Jessica spricht über Elektromobilität aus der internationalen Sicht.
Okay, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die nette Ankündigung. Ich werde heute zum Thema Elektromobilität referieren. Und ich würde erst einmal gerne von Ihnen wissen, was Sie unter Elektromobilität verstehen und warum das für Blinde und Sehbehinderte überhaupt relevant sein könnte. Hat da jemand Ideen zu oder eine Meinung, warum Elektromobilität für Blinde und Sehbehinderte wichtig und relevant ist? Okay.
Genau, die Wahrnehmbarkeit von Elektrofahrzeugen, egal ob jetzt Bus, Autos, und da gehören auch eben diese Hybridfahrzeuge zum Teil dazu. Und im Grunde genommen, was glaube ich nie so wirklich erwähnt wird, eigentlich auch diese neue Start-Stopp-Automatik. Also dass Autos an der Ampel eigentlich nicht mehr hörbar sind, weil sie da den Motor abschalten. Und du dann mitten mal wunderst, oh, da geht ja Motor an. Ach, da stehen also doch 2-3 Autos. Genau.
Okay.
Auch der Scooter, die eben mal erwähnt wurden, die ja auch mit Elektroantrieb fahren. Und auch die Pedelecs.
Okay, ja, genau, super. Also ich sehe, Sie haben das Thema schon vollkommen erfasst und wissen auch, warum das für Blinde und Sehbehinderte so relevant ist. Ich möchte heute über die internationale Perspektive sprechen und ich tue das deshalb, weil der Deutsche Blinde- und Sehbehindertenverband ist Mitglied in der Europäischen Blindenunion und in der Weltblindenunion. Diese beiden Netzwerke sind Interessensvertretung von blinden und sehbehinderten Menschen und deren Selbsthilfe, also Vertretungsorganisationen. Und zum Beispiel die Europäische Blindenunion besteht aus 44 europäischen Ländern. Also 44 europäische Länder sind Mitglied in diesen Organisationen und die gesamte EU und eine Reihe weiterer Staaten. Und die Mitglieder, die wiederum haben verschiedene Selbsthilfeorganisationen, die in der Europäischen Blindenunion organisiert sind und Sensibilisierungsarbeit und Lobbyarbeit auf europäischer Ebene leisten. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Gesetzesentwürfe in der Europäischen Union diskutiert werden, dann bringt sich die Europäische Blindenunion kritisch dort mit ein und schaut auf die Gesetzesentwürfe, inwieweit sie für blinde und sehbehinderte Menschen gut, relevant oder auch nachteilig sein könnten. Und wenn es sich zum Beispiel herausstellt, dass Gesetzesentwürfe nachteilig sind, dann versucht die Europäische Blindenunion im Gesetzgebungsverfahren diesem entgegenzuwirken. Das kann man auf unterschiedlichen Ebenen tun. Zum Beispiel einmal, indem man versucht, das Europäische Parlament zu beeinflussen, da die Gesetzgebung auf 3 verschiedenen Ebenen stattfindet in der Europäischen Union. Und zwar auf der Kommissionsebene, auf der Ebene des Europäischen Parlaments und auf der Ratsebene. Das Europäische Parlament ist die Bürgervertretung der Europäerinnen und im Europäischen Parlament sind 793 Abgeordnete aus den 28 EU-Mitgliedstaaten versammelt. Und die repräsentieren dann die Interessen der Bürger und versuchen eben die Gesetzesentwürfe zu beeinflussen. Und dann gibt es aber noch die nationalen Regierungen, die im Rat vertreten sind. Und die Europäische Kommission, die eben dieses Gesetz erstmal auf den Tisch bringt. Und im Anschluss dann wird es im Rat und in dem Europäischen Parlament verhandelt. Ich muss mal kurz hier rumspielen, es rutscht hier runter. Die Kopfhörer. So. Ich sage das deshalb, weil das relativ wichtig ist, um zu verstehen, wie die Gesetzgebungsverfahren im Prozess der Elektromobilität eigentlich funktionieren. Das Thema Elektromobilität hat für den DBSV eigentlich schon seit 2009 eine enorme Rolle gespielt, als man nämlich erkannt hat, was Sie selbst auch schon gesagt haben. Ich muss Entschuldigung, das Mikrofon rutscht auf meinem Haar. Gut. Ja, und ich sage das deshalb, weil das Thema beim DBSV schon seit 2009 eine große Rolle spielt, als man nämlich erkannt hat, was Sie erkannt haben, dass Autos, also Elektroautos, und unter Elektroautos versteht man einmal Elektroautos selbst, die nur mit einem Akku angetrieben werden, oder Hybride, sogenannte Hybride, die werden einmal, das ist so eine sogenannte Mischfunktion, also die werden durch einen Akku betrieben, aber auch durch einen Verbrennungsmotor, der eben wieder mit Benzin funktioniert. Und wenn der Akku dort alle ist, also nicht mehr funktioniert, dann kommt der Benziner, der Benzinmotor ins Spiel, und dadurch wird der Akku dann wieder aufgeladen. Es gibt aber auch noch die Plug-in-Hybride, die so funktionieren, dass man einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor hat, der Elektromotor mit Akku und der Verbrenner mit Benzin, und dass man dann, wenn der Benziner dann einsetzt, wenn der Akku leer ist, den Akku an einer Steckdose wieder aufladen kann. Bei einem normalen Akku, also bei einem Elektroauto ohne Hybridmotor, also ohne Benziner, muss man den Akku immer wieder an der Steckdose aufladen. Allen diesen Autos ist gemein, dass sie ohne ein zusätzliches Geräuschwarnsystem bis zu einer Geschwindigkeit von eigentlich 40 Stundenkilometer so gut wie kein Geräusch erzeugen. Da beträgt ungefähr das Geräusch, also die Lautstärke, die Dezibelzahl des Geräusches 35 Dezibel. Das ist so ungefähr wie Blätterrauschen oder wenn Menschen miteinander flüstern, dann sind das ungefähr 25 oder 23 Dezibel. Und 10 Dezibel höher ist eigentlich nur das langsam fahrende Elektroauto ohne ein Warnsystem. Eigentlich bis 40 Kilometer, aber warum eigentlich, darauf komme ich gleich noch. Der DBSV hat es schon relativ früh erkannt und hat gesagt, okay, die Situation ist so nicht hinnehmbar, weil eben diese geringe Geräuschemission für blinde und sehbehinderte Fußgänger, aber auch eigentlich für alle anderen, die sich ein bisschen auf ihre Ohren verlassen, zum Beispiel Kinder und auch ältere Menschen und andere gefährdete Personengruppen, ein erhöhtes Unfallrisiko darstellt. Und dieses Unfallrisiko wurde auch in diversen Studien schon bewiesen. Vor allen Dingen treten Unfälle auf, wenn Autos entsprechend langsam fahren. Also ein Auto in einem Geschwindigkeitsbereich von 0 bis etwa 10 Kilometer ist eigentlich das gefährlichste Auto überhaupt. Und das Gefahrenpotenzial wird dadurch noch erhöht, dass wenn Menschen auf einem Parkplatz sind oder an einer ungesicherten Kreuzung mit einem toten Winkel, sie manchmal das Auto nicht sehen, oder da steht noch ein Bus davor, dass sie das Auto auch nicht wahrnehmen, oder wenn die Lichtverhältnisse nicht gut sind, zum Beispiel eine hohe Blendung entsteht, also die Sonne einfach blendet, und sie dann über die Straße gehen, sie das Auto gar nicht kommen sehen, auch wenn es langsam fährt, und dann vom Auto angefahren werden können. Und oft entstehen Verletzungen, vor allem bei älteren Menschen, dadurch, dass die dann hinfallen, auf den Kopf fallen und dann entweder leider gleich versterben oder dann im Krankenhaus sterben, weil die inneren Verletzungen, Hirnblutungen so groß sind, dass entweder irreparable Schäden davongetragen werden oder sie einfach versterben. Und es gibt dazu diverse Studien. Ich habe auch in einem Skript, was ich Ihnen dann noch zuschicke, ein paar Zahlen dazu gesammelt. Aber da ich nur eine halbe Stunde habe, will ich erstmal weitermachen und kann später auch noch was zu den Zahlen sagen und wie diese entstanden sind. Man hat dann beim DBSV schon relativ früh erkannt, ein Geräuschwarnsystem muss da sein, also ein zusätzliches Geräusch, das vom Elektroauto oder Elektrohybridauto ausgesendet wird. Und dieses Geräusch, das muss so beschaffen sein, dass man einmal hört als Fußgänger, okay, da kommt ein Auto, von wo kommt das Auto, also dass man das Auto orten kann, was macht das Auto, also die Operation des Autos, der Betriebszustand, fährt es, bremst es, wie schnell fährt es, steht es, und dass man auch genau sagen kann, voraussagen kann, was wird das Auto jetzt machen, wohin fährt das Auto, damit man selber entscheiden kann, darf ich über die Straße gehen oder nicht, wie kann ich über die Straße gehen, von welcher Seite kommt das Auto. Und dieses Geräuschwarnsystem, das nennt man in der Kurzform AVAS und auf Englisch heißt es Acoustic Vehicle Alerting System, also akustisches Fahrzeugwarnsystem. Und der DBSV hat 2011 im Januar dazu eine Tagung durchgeführt, auch wieder in diesem Hotel, also das Hotel scheint beliebt zu sein, und hat sich dort mit Akustikexperten, aber auch mit Vertreterinnen des Verkehrsministeriums, des deutschen Verkehrsministeriums getroffen und die Forderung dort eigentlich schon eingebracht. Einmal war die Forderung eben nach einem ortbaren, lokalisierbaren, den Betriebszustand erkennen lassenden Geräusch und auch ein Geräusch, das konstant aktiv sein muss. Also wenn sich das Auto im Standbetrieb befindet, wenn das Auto losfährt. Und wir haben gesagt, dass es bis zu einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern aktiv sein muss, also 40 Stundenkilometer. Außerdem haben wir gesagt, das Geräusch oder der DBSV darf nicht mit einem Pausenschalter ausgestattet sein. Also der Fahrer darf nicht die Möglichkeit haben, das Geräusch zu deaktivieren. Also ohne Pausenschalter, gut lokalisierbar, Operationen erkennen lassend und immer aktiv. Außerdem ist es so, dass wir uns dagegen verwahrt haben, zu sagen, dass der Fußgänger ein zusätzliches Gerät, also ein sogenanntes Assistive Device haben soll, mit dem er das Geräusch von einem Auto dann entweder aktivieren kann oder einfach das Device, das erkennen lässt, wann ein Elektroauto angefahren kommt. Wir wollen so eine Zusatzlösung nicht, weil sie nämlich Blinde und Sehbehinderte erst einmal von einem Zusatzgerät abhängig machen würde. Es würde sie außerdem davon abhängig machen, dass sie sich darauf verlassen müssen, auf dieses Zusatzgerät. Sie müssen es immer bei sich tragen und das Gerät muss immer fehlerfrei und gut funktionieren. Also ohne dieses Zusatzgerät könnten die blinden und sehbehinderten Personen oder wir überhaupt nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Das wollten wir eben nicht. Wir haben diese Forderung eingebracht, auch an die der Bundesregierung vorgetragen und ungefähr zur selben Zeit, ein bisschen später, hat die Europäische Union diesen Missstand erkannt und angefangen an einer Verordnung zu arbeiten, die europaweit gilt, also innerhalb der Europäischen Union. Das ist eigentlich eine Verordnung, die dazu dienen soll, die Lärmemissionen von Kraftfahrzeugen, also von allen Fahrzeugen, Personen, PKWs, aber auch Bussen und auch Lastkraftwagen und Güterverkehr zu senken bis 2027. Also der Gesamtlärm soll eigentlich reduziert werden und dort gibt es dann auch Lärmemissionsgrenzwerte, bis wann, wie viel der gesenkt werden soll. Wen das noch näher interessiert, kann ich später noch erklären. Aber dort wurde auch gesagt, okay, blinde und sehbehinderte Menschen sind durch diese Lärmabsenkung eben stärker gefährdet, weil sie diesen Lärm oder diese Geräuschemissionen eben dazu benutzen, sich im Straßenverkehr zu orientieren und Entscheidungen zu treffen, wann sie wie eine Straße überqueren können und auch diesen Verkehrslärm nutzen, um sich auszurichten und gut und sicher und gerade eine Straße zu überqueren. Deshalb hat man diesem Umstand Rechnung getragen. Und nachdem sich die Europäische Blindenunion in den drei vorher beschriebenen Gremien aktiv dafür eingesetzt hat, wurde eben der Einbau eines AVAS in Elektroautos und Elektrohybridautos verpflichtend. Also jeder Hersteller muss jetzt ein AVAS in sein Auto einbauen, in sein Elektro- oder Elektrohybridauto, aber leider erst ab 2019 für alle neuen Typen. Also für alle neuen Typenwagen, die neu auf den Markt kommen, wenn zum Beispiel Renault sich entscheidet, wir bringen jetzt einen neuen Super Smart oder keine Ahnung was raus, ich bin nicht so gut mit Autos, dann muss das AVAS eingebaut werden. Und ab 2021 in alle Neuwagen, also in alle neu zugelassenen Wagen. Das heißt dann nicht mehr nur in alle neuen Typen, sondern wirklich in alle Wagen. Das Problem ist aber eben jetzt, dass immer noch viele Autos auf den Straßen unterwegs sind ohne ein Geräuschwarnsystem und dass auch eine Nachrüstung nicht möglich ist. Also eine Nachrüstung gab es eigentlich nur zweimal in der Geschichte der Autoindustrie. Einmal Was die Anschnallgurte betraf, alle Autos mussten mit Anschnallgurten nachgerüstet werden, als die Anschnallpflicht und die Anschnallgurtpflicht beschlossen wurde, und der Blinker. Aber ansonsten gab es nie eine Nachrüstung. Die Regelungen greifen trotzdem jedoch schon, also die EU-Verordnung wurde 2014 beschlossen, im April. Sie wurde 2014 in zweiter Lesung vom Europäischen Parlament abgesegnet, nachdem sich die EBU sehr aktiv dafür eingesetzt hat, gegen den Widerstand einmal im Rat, also den Nationalregierungen, aber auch im Parlament, weil die wollten ein AWAS überhaupt nicht haben. Die haben nämlich gesagt, das erzeugt viel zu viel Lärm. Wir wollen doch, dass der Lärm reduziert wird. Lärm ist gefährlich, Lärm ist schlecht für die Gesundheit, erzeugt Stress, Herzerkrankungen und ist auch nicht gut für die Umwelt. Deshalb wollen wir das überhaupt nicht. Also wir hatten ziemlich viele Gegner und mussten dort sehr stark bewusstseinsbildende Arbeit leisten, viele Diskussionen, viele Gespräche auch mit dem GfUV und Vertreterinnen der deutschen Regierung und des Parlamentes. Und dann wurde AWAS eben verpflichtend und muss ab 2019 in allen neuen Typen eingesetzt werden und ab 2021 in allen. Das Problem ist aber, dass diese EU-Verordnung einen Nachteil hat. Und zwar verpflichtet sie die Hersteller nicht, ein Standgeräusch in das Auto zu implementieren. Also wenn sich das Auto im Standbetrieb befindet, dann muss das AWAS nicht funktionieren und es kann ein Pausenschalter eingesetzt werden. Also der Fahrer kann nach Belieben das AWAS ein- und ausschalten. Und das AWAS wird erst dann wieder aktiviert, wenn der Fahrer das einmal ausgeschaltet hat, wenn das Auto wieder richtig losfährt. Das bedeutet aber, der Motor muss ganz ausgeschaltet werden, Zündschlüssel wieder umgedreht und dann wird das AWAS erst wieder aktiviert. Eigentlich letztlich für uns nutzlos, denn wenn der Autofahrer erkennt und die Dämmung nicht gut genug ist, dass mich das Geräusch jetzt nervt, dann kann er es einfach ausschalten und wir sind wieder in der misslichen Lage, dass wir uns nicht darauf verlassen können, das Auto zu hören. Außerdem ein zweiter Nachteil, wir haben gesagt, das Geräusch soll mindestens bis 40 Kilometer pro Stunde in Aktion sein, aber die Europäische Union hat gesagt, nein, nur bis 20 Stundenkilometer soll das Geräusch aktiv sein und im Anschluss nicht mehr. Es gibt aber eine gute Voraussage oder eine gute Prognose, denn die EU ist nicht die einzige Union oder die einzige europäische Instanz, die über Geräuschemissionen und über den Einbau eines AWAS diskutiert hat. Es gibt noch eine zweite Kommission, und zwar die Kommission der UNECE, also die Vereinten Nationen, die Wirtschaftskommission für Europa. Und diese Kommission, die besteht eigentlich seit 1956 und hat diverse Regelungen in allen möglichen Bereichen erlassen, aber auch in der Fahrzeugindustrie. Einfach um zu sagen, okay, wir möchten einheitliche Standards, die nicht nur europaweit gelten, sondern weltweit, damit wir, was jetzt, wenn wir also Vertrieb und Marktvertrieb, Autos weltweit, dass wir da eine Harmonisierung erzielen, dass der Export und Import von Wagen und auch die Zulassung nicht so schwierig ist, sondern dass wir dort einheitliche Standards haben. Und die UNECE, die befasst sich seit 1958 mit diesem Thema und hat damals ein 1958 Agreement, also ein Übereinkommen erarbeitet und das wurde auch verabschiedet, an dem 31 Staaten bisher beteiligt sind, unter anderem die Europäische Union als ein Gesamtstaat, aber auch Russland, Japan und eine ganze Reihe anderer, China, die einfach und Gambia und auch ziemlich viele afrikanische Staaten und auch Australien, Neuseeland und viele andere, die dann halt gesagt haben, okay, wir möchten einheitliche Fahrzeugvorschriften. Und diese UNECE-Arbeitsgruppe hat eine Unterarbeitsgruppe auch zum Thema Lärm und Lärmemissionen. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, besondere Spezifikationen oder genaue technische Spezifikationen für ein AWAS-System zu erarbeiten. Also wie muss das Geräusch klingen? Wie laut muss es eigentlich sein? Wann muss es wirklich aktiv sein? Und wie muss es sich verändern, damit der Fußgänger eigentlich auch die Operation und den Betriebsmodus des Autos erkennt? Und diese UNECE-Arbeitsgruppe Groupe des Rapporteurs de Bruit, also die Lärmarbeitsgruppe heißt sie eigentlich, hat wiederum eine Unterarbeitsgruppe gebildet und die machen hier eben diese Spezifikation für ein AWAS. An diesen Unterarbeitsgruppensitzungen hat der DBSV und die Weltblindenunion sehr oft teilgenommen und diese Regelung, die dann letztlich daraus entstanden ist, die diese Spezifikation des AWAS beschreibt, sagt jetzt eigentlich Folgendes. Also ein AWAS-Geräusch muss auf jeden Fall, darf nicht so klingen wie andere Geräusche, mit denen man es verwechseln könnte. Also nicht wie ein Telefonklingeln, wie Vogelgezwitscher oder eine Alarmsirene, sondern es muss wirklich noch klingen wie ein Auto. Und es wurden dazu auch spezielle Frequenzen, tonale Frequenzen erarbeitet und sogenannte Oktavbänder, aus denen dieses Geräusch bestehen muss und eben auch ein Wechsel dieser Oktavbänder in Korrelation mit der Operation des Autos. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Auto anfährt, ist das Geräusch tiefer und umso schneller es wird, umso höher und so lauter wird es. Dort wurden verschiedene Aspekte mit einbezogen, da waren auch sehr viele Akustiker dran beteiligt und was relativ ausschlaggebend dafür ist, ist die sogenannte Mithörschwelle, also die Hörschwelle. Also wann ist ein Geräusch für uns als Fußgänger eigentlich wahrnehmbar? Da muss man verschiedene Sachen berücksichtigen, also einmal den Straßenverkehr natürlich sowieso, also auch die gemixte Verkehrssituation, heute gibt es immer noch sehr viele Verbrenner, aber auch schon Elektroautos und man muss bedenken, dass Autos auch immer durch die Abstrahlung verschiedener Frequenzen, dass sich Geräusche gegenseitig maskieren können. Also es kann halt passieren, dass wenn ein Auto besonders tief, also Frequenzen besonders tief sind, sie andere Frequenzen überdecken können, sodass das Auto überhaupt nicht mehr hörbar oder wahrnehmbar ist für den Fußgänger oder für den, der das Auto eben nur hören kann. Und diese Aspekte wurden alle mit einbezogen und daraus wurde ein Geräusch entwickelt, das jetzt gut hörbar sein soll. Dieses Geräusch muss eine Mindestdezibelzahl aufweisen in einem Bereich von 10 Stundenkilometern, also 10 Kilometer pro Stunde, von 50 Dezibel und von 20 Stundenkilometer 56 Dezibel. Also eine Mindestzahl heißt Minimum. Und insgesamt darf dieses Geräusch bis ungefähr 75 Dezibel laut sein. Also man sagt heute, dass zum Beispiel Verbrenner, wenn sie an dir vorbeifahren, abhängig von der Geschwindigkeit 70 bis 90 Dezibel aufweisen. Also weil man ja die Geräuschemission generell einfach weiter nach unten korrigieren möchte, ist es auch klar, dass das Endgeräusch, also das Maximalgeräusch, nur 75 Dezibel laut sein darf. Also einmal haben Sie die Geräuschlautstärke festgeschrieben. Sie haben außerdem jetzt entschieden, gerade relativ vor kurzem, dass dieses Geräusch keinen Pausenschalter haben darf. Also das Geräusch muss immer aktiv sein und darf nicht vom Fahrer ausgeschaltet werden. Nur Werkstattbetriebe oder der Autohersteller selber darf das Geräusch zu Wartungszwecken des Autos ausschalten. Außerdem hat der Hersteller die Kann-Option, ein Standgeräusch zu implementieren. Leider ist das noch keine verpflichtende Option, sondern immer noch Ermessensspielraum des Autoherstellers. Aber daran wird gerade gearbeitet, das auch noch abzuändern. Dazu sage ich gleich was. Also es wurden einmal genaue Spezifikationen für das Geräusch erarbeitet, die auch relativ gut sind. Wir haben nämlich im Juli 2015 an einem Testversuch teilgenommen von der TU Dresden, wo uns das Geräusch vorgeführt wurde. Im Hintergrund gab es dann Lautsprecher mit einem sogenannten Pedersen-Geräusch, das eine Verkehrssituation wiedergespiegelt hat. Und auch nochmal zum Vergleich eine wirkliche Verkehrssituation, aber man muss sagen, immer über Lautsprecher, also es war eher ein Laborversuch. Und dann sind eben Elektroautos mit diesen Mindestwerten von 50 dBA bei 10 Kilometer, 20 dBA bei 56 Kilometern an uns vorbeigefahren und wir mussten erkennen, wann wir diese Autos wahrnehmen. Und man sagt, bei 20 Kilometer pro Stunde muss man ein Auto wahrnehmen können, wenn es 11 Meter von einem entfernt ist. Und bei 10 Kilometer pro Stunde, also 50 dBA, muss man es unbedingt wahrnehmen können, wenn es 5 Meter von einem entfernt ist. Also das ist der sogenannte Sicherheitsabstand. Den haben wir dort erfüllt. Da war Herr Renze dabei und ich und noch jemand anders. Herr Kaltwasser? Genau, ja. Herr Kaltwasser war dabei. Egal, ist jetzt nicht so wichtig. Aber gut war einmal zu sehen, okay, das funktioniert, das können wir hören. Aber wir haben insistiert, dass wir noch Feldversuche haben wollen, dass wir wirklich wollen, in einer Straßenverkehrssituation, wie sie wirklich alltäglich stattfindet, dass wir eine gemixte Situation haben wollen, wo ein Verbrenner fahren und auch Elektroautos und wir dann auch wissen wollen, kann man dieses Geräusch erkennen. Die UNECE ist dieser Bitte nachgekommen und es wird gerade eine Studie erarbeitet, an der wir auch beteiligt sind, wo einmal getestet wird, okay, ist das Geräusch wirklich laut genug, aber auch ob ein Standgeräusch notwendig ist. Und dazu wurden verschiedene Testszenarien entworfen, die wir zusammen erarbeitet haben. Und dort wurden Gefahrensituationen mit einkalkuliert. Also was sind für uns die Situationen, wo wir wirklich den Verkehr brauchen? Also einmal an einer ungesicherten Straßenkreuzung. Dort wird dann getestet, es kommen Autos an und man muss das E-Auto raushören, auch wenn es sich im Standbetrieb befindet. Oder ein Autos fahren an, befinden sich dort bereits und fahren an und fahren weg, nach rechts oder nach links. Oder Autos befinden sich schon dort und machen eigentlich nichts. Und dann muss man erkennen, wird das Auto ausgestattet mit einem Zusatzgeräusch oder man muss es erkennen ohne Zusatzgeräusch. Und daran soll dann erstmal getestet werden, okay, ist dieses Geräusch wirklich notwendig, dieses Zusatzgeräusch, wenn sich das Auto im Standbetrieb befindet. Was gut ist an dieser UNECE-Verordnung, diese wird auch in die EU-Verordnung, über die ich gesprochen habe vorhin, die eigentlich die Lärmemissionen absenken soll, eingearbeitet, und zwar bis Juli 2017, also jetzt schon bald. Und dort werden auch die Spezifikationen, so wie sie jetzt drinne stehen, dort mit berücksichtigt. Das heißt, der Pausenschalter wird verboten und auch ein Standgeräusch kann eingearbeitet werden. Also kann der Hersteller kann das in seine Fahrzeuge einbauen. Das ist ganz gut und auch super wichtig, aber diese Verordnung, diese UNECE-Verordnung muss jetzt erst verabschiedet werden, im März, jedenfalls die korrigierte Version. Es gibt nämlich eine Version, die schon letztes Jahr verabschiedet wurde, aber sie wurde nochmal überarbeitet, weil wir gefordert haben, dass die Lärmgruppe dieses Mandat bekommt, das nochmal zu überarbeiten. Das sind irgendwie alles längere Prozesse, die vielleicht nicht so super interessant sind. Diese Geräuschemission, also diese Verordnung gilt dann auch für Busse, für Elektrobusse, für Kleinwagen, für Achtsitzer und letztlich auch für Wohnmobile. Bisher ist es aber so, nur ganz kurz, dass die Industrie, besonders die Busse, das bisher eigentlich noch überhaupt nicht berücksichtigt haben und dass auch auf nationaler Ebene dort ganz viel Arbeit notwendig ist, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Ja. Okay, Fragen?
Ja, sehr schön. Bitte, aber keine Grundsatzdiskussion, dass euch das ärgert und nervös macht, sondern bitte kurze Fragen, sachlich, was geht noch aufgeklärt? Wir haben es eilig. Der nächste Referentin steht schon in den Startlöchern.
Also jetzt erst Herr Herrmann, dann geht es dann vorne weiter.
Dankeschön, ja. Welchen Charakter, Regelungscharakter hat eigentlich die UNECE-Verordnung? Sie haben gesagt, sie wird jetzt in die EU-Verordnung eingebaut, aber es gibt dann immer noch bestimmt so Bestandsschutzregelungen für Autos, die jetzt auf dem Markt sind und wie auch immer. Das ist ja dann die eigentliche Gefahr.
Ja, wie ich schon gesagt habe, eine Nachrüstungspflicht besteht nicht, aber die UNECE-Regelung hat eben den Charakter, dass alle neuen Wagen dann aber eben erst ab 2019 mit diesem Geräusch ausgestattet werden, alle neuen Typen, und ab 2021 Juli alle neuen Wagen mit diesem AWAS ausgestattet werden. Aber eben Autos, die jetzt schon in der Produktion sind oder auf dem Markt, betrifft es nicht. Trotzdem ist es so, dass viele Hersteller dieses AWAS schon eingebaut haben, bisher aber noch mit dem Pausenschalter. Und falls es noch jemand interessiert, ich kann noch kurz abspielen, wie das eigentlich klingt.
Ja.
Okay.
Kann ich?
Eine Sekunde. Okay. Sie können schon mal die nächste Frage stellen.
Okay, dann kurz die Frage nur, das ging jetzt aus den Erläuterungen zur UNECE-Bestimmung nicht hervor. Ist jetzt bei den Richtlinien von der UNECE die Geschwindigkeit, bis zu der das Geräusch erfolgen muss, auch nur auf 20 km/h beschränkt oder ist es da bis auf 40 km/h hoch?
Also leider hat man unserer Forderung nicht Rechnung getragen. Es ist bei beiden nur bis 20 km/h. Okay. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz, wie das einmal klingen könnte. Aber bisher ist man da noch recht kreativ mit der Geräuschkomponente, weil es eben noch keine Spezifikationen gab. Die gibt es jetzt aber. Aber jetzt spiele ich es mal kurz. zur Freude aller Beteiligten. Nochmal oder war das klar? Ich habe es schon laut gemacht. Es geht. Ich habe es da auch noch lauter gemacht, aber.
Eine weitere Frage.
Raumschiff Enterprise, würde ich sagen.
Genau. Ja, noch eine Frage.
Ja, und zwar es gibt ja auch Städte, die Radfahrerstädte sind. Und wir kennen ja auch die Elektrobikes. Wie sieht das denn da aus?
Da gibt es bisher noch keine Regelung. Es ist gerade eine Regelung in Erarbeitung für diese Elektrobikes. Diese befindet sich aber noch total in den Startlöchern. Aber man hat eben auch erkannt, dass auch diese Fahrzeuge ein großes Gefahrenpotenzial darstellen. Also da gibt es noch Hoffnung, aber bis jetzt gibt es noch keine Regelung, dass diese mit einem AWAS ausgestattet sein
Vielen
müssen.
Vielen Dank. Noch eine Wortmeldung, Frau Wohlgemuth. Nein, Frau Wohlgemuth. Ja.
Ich hätte einmal noch die Frage nach Scootern, ob die mit ausgerüstet werden müssen, weil mich so ein Ding mal fast über den Haufen gefahren hätte. Ich habe definitiv nicht gehört. Die neue Scooter-Generation hört man nämlich nicht mehr.
Nee, bisher nicht.
Gut, ich glaube aber, dass die Frau Schröder unsere Ängste und Sorgen dabei vielleicht mitteilt, aber auch nicht, leider auch keine Antworten auf viele dieser Probleme hat und dass wir da viel Basisarbeit weiterhin machen müssen. Je schneller die Fahrräder werden, weil sie elektrisch angetrieben werden, je gefährlicher wird das. Und die Spielwiese ist ja da sehr groß. Ich würde sagen, herzlichen Dank, Frau Schröder.